Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Bisschen runterdrehen, danke. Freue mich, dass ihr alle da seid. Vielleicht kann sich einer noch an meine letzte Predigt erinnern. Da ging es von Generation zu Generation und ich habe mich gefreut, dass es da eigentlich ziemlich viel Feedback auch gegeben hat. Das hat mir doch gezeigt, dass das Thema doch recht aktuell ist. Und auch ein Thema ist, was uns betrifft, auch als uns als Gemeinde betrifft. Wie geben wir Dinge weiter? Und mein heutiges Thema ist die Söhne des Vaters, wenn ihr es mal anzeigen könntet. Und ich denke, es ist besser bekannt unter dem Gleichnis der verlorene Sohn. Und die Gedanken, die ich mir zu dem letzten Thema gemacht hat, da war dieses Gleichnis mit dabei und ich habe so ein bisschen outgesourced und habe mir gedacht, da kannst du nochmal eine eigene Predigt draus machen. Und so ist diese Predigt heute hier entstanden. Und ich möchte ganz am Anfang, ich möchte mal dieses Gleichnis lesen. Es ist kein kurzes Gleichnis, ich glaube, das ist sogar das längste, was Jesus uns erzählt hat. Aber okay, es wird uns ja nichts schaden. Lukas 15. Und da heißt es ab Vers 11, und er, also Jesus, sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Und als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schotten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Und da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat ihm das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Soweit mal der Text. Ich möchte jetzt auch diesen Text nicht, dieses Gleichnis nicht als Ganzes so auslegen. Dazu fehlt uns, denke ich, auch die Zeit. Aber ich möchte ein paar so Aspekte mal rausgreifen. Ein paar Dinge, die mir am Herzen liegen und die mir wichtig geworden sind. Also erstmal, wir haben ein Gleichnis mit zwei sehr, sehr unterschiedlichen Söhnen. Kann passieren, eine Familie, zwei Söhne und zwei sind komplett unterschiedlich. Und man kann auch hier erkennen, dass dieser Vater wohl sehr wohlhabend sein muss. Also das war jetzt hier kein Armer, sondern der hatte auch was zu vererben. Und es war auch ganz offensichtlich, dass der Vater bereit war, zu seinen Lebzeiten ja schon die Dinge zu vererben. Also normal macht man das ja, wenn man gestorben ist, also vorher, aber das Erbe bekommt man eigentlich in der Regel erst danach. Das finde ich ist, macht durchaus Sinn. Warum? Weil der Vater, der stellt ja den Vater im Himmel dar. Und der wird ja bekanntlich nicht sterben, sondern der ist von Ewigkeit zur Ewigkeit. Wir haben jetzt im deutschen Erbrecht, dass jedes Kind den gleichen Anspruch aufs Erbe hat, den gleichen Anteil. Das ist deutsches Recht. Nach dem Gesetz Mohnes ist es allerdings etwas anders. Da hat der Erstgeborene Anrecht auf den doppelten Anteil. Und die Jüngeren werden wie im Gleichnis ausbezahlt oder wenn sie das Vaterhaus eben verlassen. Ich habe das mal rausgesucht, 5. Mose 21, da steht, er muss den Sohn der ungeliebten Frau, also da geht es auch sogar, wenn es zwei Frauen und die Kinder bekommen, als Erstgeborenen anerkennen und ihm doppelt so viel von seinem Eigentum vererben wie dem jüngeren Sohn. Sein ältester Sohn besitzt für immer alle Rechte des Erstgeborenen. Also es war damals wichtig, wer der älteste Sohn war. Auf dem lag auch dann die ganze Last, auch der Familie. Der musste ja schließlich dann auch die komplette Familie und auch das ganze Haus, also wenn Knechte und so da waren, auch alles versorgen. Also es hatte schon seinen Sinn, dass der auch mehr bekommen hat. Das ist halt aber auch so eine Sache, gell? Wenn einer immer mehr kriegt, der andere weniger, wie viel Wert habe ich dann? Und so. Und darum möchte ich mal eines hier vielleicht auch an dieser Stelle mal klarstellen, auch von der Sicht Gottes. Gott liebt alle seine Kinder mit einer wirklich unvorstellbaren Liebe. Und diese göttliche Liebe, die bestimmt den Wert. Die bestimmt deinen Wert und meinen Wert als Kind Gottes. Diese Liebe. Unseren Wert bestimmt nicht, wie viel Erbe wir bekommen, welchen Dienst wir haben oder sonst was, wie wir ausschauen, was wir für Talente haben. Alles das bestimmt nicht unseren Wert. Der Wert wird allein durch die Liebe Gottes bestimmt. Und wir haben eine Stellung als Kinder Gottes in Gottes Augen und mehr geht einfach nicht. Du hast als Kind Gottes, du hast die höchste Stelle erreicht, du kannst nicht mehr. Und das andere ist wieder ein anderes Thema, denn Gott ist nicht ein Gott, der alles gleich macht. Das ist so, ich will es jetzt nicht sagen, kommunistisch, ja? Alles gleich, möglichst alles gleich arm. Aber das ist nicht Gottes Ding. Gott macht verschiedene Dinge. Er macht uns, er hat uns jeden einzelnen Menschen hat er unterschiedlich geschaffen. Jeden hat er ganz unterschiedliche Gaben gegeben, selbst wenn es eineiige Zwillinge sind. Er hat unterschiedlich begabt. Er hat unterschiedlich dem einen dieses und dem anderen jenes gegeben. Also es ist unterschiedlich. Jesus bringt sogar ein Gleichnis, da bekommen die Knechte, wie der Herr von ihnen geht, einer ein Talent, der nächste Knecht bekommt zwei Talente, der nächste sogar fünf. Man möchte sagen, ja, was für eine Ungerechtigkeit, gell? Was für eine Ungerechtigkeit, aber nein, das ist keine Ungerechtigkeit. Gott begabt, je nachdem, wie viel auch jeder vertragen kann und mit wie viel jeder umgehen kann. Und jeder Knecht, aber egal wie viel er bekommen hat, sollte seine Talente für den Herrn vermehren. Auch das ist wichtig. Was wir tun, das tun wir für den Herrn. Nicht für unsere eigene Tasche. was wir tun. Wir sind Kinder Gottes und Kinder Gottes arbeiten für ihren Herrn und für ihren Vater. Okay, ich habe mir mal so Gedanken gemacht, warum hat sich der jüngere Sohn eigentlich zu Hause nicht mehr wohl gefühlt? Also der jüngere Bruder hier, der in unserem Gleichnis, der war ja offensichtlich mit seiner Lage richtig unzufrieden. Weil wenn du zufrieden bist, dann bleibst du in der Regel auch. Und wenn die Bibel uns auch den Grundsohn nicht direkt nennt, können wir uns doch einige dieser Gründe vorstellen. Denn ich denke, diese Gründe sind nicht viel anders als Gründe heutzutage. Als Gründe auch heutzutage ja vom Vater zu gehen. Ich denke, dass Menschen ihrem Glauben den Rücken kehren, der Gemeinde natürlich dann auch den Rücken kehren und in die Welt ziehen, das ist sehr ähnlich. Und wahrscheinlich wollte der jüngere Sohn nicht länger nach den Regeln des Vaterhauses leben. Ja, das war ihm irgendwie zu eng geworden. Wir sehen es ja auch, wie er danach lebt. Ja, also es war ja nicht mehr nach diesen Regeln des Vaterhaus, nach den Geboten, die der Vater aufgestellt hat, das war zu eng, das war ihm nicht mehr zeitgemäß. Da wollte er was anderes haben. Und wir sehen immer bloß das ein, aber vielleicht wollte er auch, er wusste ja, dass sein älterer Bruder alles bekommen wird. Und er, denke ich, er wollte auch seinen Bruder da nicht unbedingt endlos unterstützen. Und man kann davon ausgehen, man sieht es ja dann später, dass es nicht nur da am Ende da im Gleichnis gekracht hat, sondern wahrscheinlich auch schon vorher zwischen diesen Brüdern. Und ich habe mal in so einem Gericht gehört, dass das sogar in christlichen Kreisen und Gemeinden passieren kann, dass die Brüder nicht so gut auseinander miteinander zurechtkommen. Und der jüngere Sohn, der hat nicht nur seinen Vater im Stich gelassen, das ist ganz offensichtlich, sondern irgendwo auch seinen älteren Bruder. Denn die Arbeit, die der Jüngere getan hat, die wurde natürlich, musste in Hauptsache wohl der ältere Bruder übernehmen. Und ich glaube schon, es ist eine tiefe Enttäuschung auch da gewesen, eine Verletzung über seinen jüngeren Bruder. Und das platzt letztlich auch dann zum Schluss richtig heraus, wo er richtig verärgert ist über seinen jüngeren Bruder. Ein zweiter Punkt. Als der jüngere Bruder vom Vaterhaus fern war, da können wir diese Zeit, denke ich mal, so in zwei Abschnitte einteilen. Das erste ist, es geht ihm anscheinend ja erstmal richtig, richtig gut, zumindest für sein Dafürhalten. Also er lebt tatsächlich mal das Leben, was er leben möchte. Er tut das, was er tun möchte, was er sich eigentlich irgendwo schon immer vorgestellt hat, endlich frei, endlich die Freiheit, die ich mir so für mein Leben vorgestellt hat. Endlich mal nicht mehr diese ganzen Gebote, Vorschriften, diese ganze Knechtschaft des Vaters mitmachen. Endlich das machen, was ich will. Ich denke, das war dieser erste Teil. Und im Prediger 8,11 heißt es, weil das Urteil über das böse Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz des Menschen voll Begier, Böses zu tun. Also es war ja nicht so, er geht vom Vaterhaus raus und da fliegt der Stein auf ihn. Ja. Da wird er vom Pferdewagen überrollt. Es war ja nicht so. Ja. Gott hat Geduld. Gott geht mit den Leuten auch ein ganzes Stück mit. Und manchmal ein ganz, ganz schön langes Stück mit. Und als Vater, der natürlich alle Macht im Himmel und auf Erden besitzt, muss man das auch mal erst tun können, ja? Menschen auch das tun zu lassen, was ihnen im Herzen ist. Die Freiheit, diesen Menschen zu geben. Das hat mir schon auch zu bedenken gegeben, ja? Was Gott hier eigentlich tut. Und ja, weil er auch keine Strafe hat, dann dachte er, er kann so weitermachen. Er macht immer so weiter. Und dieser sündige Lebensstil, den er dadurch hatte, das zieht sich durch sein ganzes Leben hindurch. Aber, und jetzt kommt es eben, die Lebenssituation, sie ändert sich. Und sein ganzes Vermögen, sein Erbe ist verprasst, heißt es. Und dann kommt es eben, nicht nur er hat kein Geld mehr, dann könnte er sagen, ja gut, er arbeitet vielleicht irgendwo. Aber im ganzen Land herrscht Hungersnot auf einmal. Du kriegst nichts mehr. Und du wirst gezwungen, eine Arbeit, die für jeden Juden das Erniedrigendste ist, was es überhaupt gibt, bei den Schweinen, die Schweine zu hüten. Ja. Schwein war eh das unreinste Tier für sie und die auch noch zu hüten und dann nicht einmal das Fressen von den Schweinen zu bekommen. Ja. Der Magen blieb leer. Er war tatsächlich am Tiefpunkt dann angekommen. Und Gott schaut die ganze Zeit zu. Und ich meine, das ist, wenn du länger, wenn du Jahre, Jahrzehnte im Glauben bist, dann siehst du ja auch so manche Menschen, ja, wo, ja, dass dieses Gleichnis nicht von irgendwo einfach hergeholt ist, sondern dass dieses Gleichnis ein Gleichnis vom Leben vieler, vieler Christen ist. Es kommt ein Tiefpunkt an. Er kommt an einem Tiefpunkt an. Und ich glaube, schon langsam dämmert es ihn. Ja, das Haus des Vaters, da waren Regeln. Da konnte man nicht einfach machen, was man wollte. Da hatte man das irgendwie zu tun, was der Vater wollte. Aber vielleicht war es gar nicht so schlecht. Vielleicht war das, was der Vater da in seiner Hausordnung so zurückgelassen hat, gar nicht so dumm. Ich habe in meiner letzten Predigt gesprochen, dass im Alter von 20 bis 30 Jahren sehr, sehr viele, ich glaube bis zu 80%, die Gemeinde verlassen. Und das ist heftig. Und es ist ja nicht so, dass sie bloß die Gemeinde verlassen. Manche auch die Gemeinde und sie gehen woanders hin. Das meine ich jetzt hier gar nicht. Sondern viele, ja, verlassen auch ihren Glauben. Oder ihr Glaube verliert immer mehr an Bedeutung in ihrem Leben, bis er vielleicht gar keine Bedeutung mehr hat. Und das ist eigentlich traurig. Was können wir tun? Wenn wir, ich denke, wir haben alle Menschen in unserer Umgebung, die, auf die das vielleicht nicht in dieser krassen Weise, aber in ähnlicher Weise vielleicht zutrifft. Erstmal möchte ich sagen, dass wir das tun, wie was Gott auch getan hat. Er hat Geduld mit den Menschen. Er hat viel, viel Geduld. Er geht mit den Menschen mit. Und das wünsche ich uns auch, dass wir Geduld haben. Dass wir den Menschen auch Zeit geben. Und dass wir ins Gebet gehen. Ich meine, dass wir die Menschen immer wieder vor Gott tragen. Dass Gott ihnen immer wieder etwas ins Gewissen hineinspricht, dass Gott immer wieder in ihre Situation hineinkommt, wo wir gar nicht mehr hinkommen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, gerade was Glaube betrifft, viele erreichen wir nicht mehr. Also es geht gerade die, die uns hier vielleicht am nächsten sind. Viele erreichen wir nicht mehr, das Herz nicht mehr, aber Gott kann's. Und drum beten wir. Wir beten und beten. Das heißt, dass der jüngere Sohn, er ging in ein fernes Land. Und was kann das bedeuten? Dass manchmal die Zeit, bis die Buße kommt, viele, viele Jahre dauern kann. Manchmal Jahrzehnte. Und oft ist es so, dass der Beter es gar nicht mehr erlebt. Hier auf Erden, dass sein Sohn, seine Tochter, sein Enkel, sein Neffe oder was auch immer sich doch noch zum Herrn bekehrt. Und so wie auch bei uns in der Familie es war, dass mein Urgroßvater war es, glaube ich sogar, sich erst im Sterbebett für den Herrn entschieden hat. Meine Urgroßmutter, glaube ich, sie hat ihr ganzes Leben gebetet. Und es sah so aus, als wenn nichts mehr werden würde. Aber am Sterbebett war es auf einmal da. Die Hinkehrung, die Buße zu Gott. Und es ist bewegend, was Gott tun kann. Und wir haben sogar Berichte, dass Menschen gestorben sind und der Herr sie nochmal zurückruft, damit sie ihr Leben in Ordnung bringen können. Manchmal geht es sogar da durch den Tod durch. Also, wir geben auch nicht auf. Gott gibt nicht auf, wir geben nicht auf. Ich meine, es ist eine traurige Wahrheit, dass nicht jeder Sohn zurückkehrt. Es ist auch eine Wahrheit. Aber wir haben die Hoffnung und Jesus gibt uns hier auch durch dieses Gleichnis die Hoffnung, dass Menschen auch zurückkehren können und dass er sie mit offenen Armen begrüßt. Und diese Hoffnung dürfen auch wir haben. Gott, wir sehen ja, der Vater war jeden Tag draußen, er hat geguckt. Was ist das für ein Vater, der jeden Tag sieht und schaut und achtet darauf, kommt der Sohn zurück? Es kann nicht sein, dass er verloren geht. Es kann doch nicht sein. Hier sehen wir, wie das Vaterherz brennt. Und ich denke auch unser Herz. Es sollte in gleicher Weise brennen wie das Vaterherz. Und Gott, er nimmt ihn ja an, wirklich in Liebe. Macht keine Vorwürfe. Schaut mal, ob ein einziger Vorwurf da ist. Als der Sohn im Buße, in Demut kam, war es für den Vater schon klar. Es war vergeben. Es war gestrichen. Es war nicht mehr da. Ich möchte jetzt mal ein bisschen auf den anderen Sohn noch eingehen. Ich möchte da noch einen Aspekt aus diesem Gleichnis beleuchten. Die Frage, die ich mir beim Lesen gestellt habe, vielleicht ist es auch aus meinem persönlichen Leben so herausgekommen. Da kommt der jüngere Bruder, der jüngere Sohn hier im Gegensatz zum älteren Sohn nicht doch ein bisschen zu gut weg. Ich weiß nicht, ob das sich auch schon mal jemand gestellt hat, die Frage. Kommt der nicht doch ein bisschen zu gut bei der ganzen Geschichte weg? Ich fand nämlich den Einwand des älteren Sohnes irgendwie gar nicht so unberechtigt. Mal ganz ehrlich. Also, ich meine, der haut alles auf den Kopf und nicht für gute Dinge. Für alles, was der Vater nicht steht, für alles, was gerade der Vater nicht wollte, genau für das verprasst er sein ganzes Hab und Gut. Und dann kommt er zurück und der Vater, der gibt das beste Kleid, gibt einen Ring, gibt Schuhe, gibt ihm alles, macht ein Fest, gibt das gemästete Kalb, gibt er ihm gleich und ich meine, man hätte mal sagen können, jetzt bewähr dich erst mal, ja? Jetzt schauen wir mal erst, ob das auch wirklich so ist, was du da sagst. Erzählen kannst du ja viel. Also ich hab das schon ein bisschen verstanden. Also den älteren Sohn entschuldigt, aber ein bisschen habe ich ihn verstanden. Da haben wir gedacht, der andere, der mal lurcht jeden Tag, über Jahre hinweg, für den gab es nichts anderes. Und er sagt, ich habe nicht ein Gebot übertreten, Vater, von deinen Geboten hier. Nicht eins. Und jetzt kommt er und kassiert ab. Und nimmt hier den ganzen Spaß, die ganze Freude für sich in Anspruch. Also ich habe es schon irgendwie, verstanden. Aber wie ich mir solche Gedanken gemacht habe, genau da spricht der Heilige Geist rein, drum erzähle ich euch das jetzt eigentlich. Und er hat mir gesagt, wem gehört der Reichtum des Vaters? Wem gehört der Reichtum des Vaters? In Lukas 15 haben wir vorhin gelesen, in 31, der Vater aber sprach zu seinem älteren Sohn, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Nochmal, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Also erstmal bestätigt der Vater auch für, nicht nur für seinen Jüngeren, auch für seinen älteren Sohn die Sohnschaft. Er bestätigt ihn, du bist mein Sohn. Und wir haben vorhin gehört, darum habe ich es auch gesagt, das ist das Größte. Es gibt schon mal erst gar nichts mehr. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Du bist mein Kind. Mehr wird es nicht geben. Und jetzt kommt das Zweite. Das, was der jüngere Sohn ja verlassen hat, das war die beständige Nähe zum Vater. Und der Vater sagt, du darfst dir dessen sicher sein, ich bin immer bei dir. Wenn du nicht von mir wegläufst, ich bin immer bei dir. Ja, den jüngeren Sohn hat er auch begleitet im Geist, aber er war mit in seinen Taten war er nicht einverstanden. Da war er nicht zufrieden. Aber der ältere Sohn, der im Hause des Vaters war, der heißt, du bist alle Zeit bei mir. Und manchmal nehmen wir diese Nähe Gottes einfach so selbstverständlich, dass das so ganz klar ist, dass Gott immer bei uns ist. Und schätzen wir dieses Privileg wirklich genug? Dass wir einen Gott haben, dem man nicht 1000 Opfer bringen muss, bevor er einen hört, wo man nicht viele Wallfahrten machen muss, nicht viele Opfer bringen muss, sondern ein Gott, der einfach da ist. Ein Gott, der einen Gedanken weit entfernt ist. Ich will noch nicht mal Gebet sagen. Ich habe vor kurzem was gelesen und es ist bloß im Herzen. Und Gott hat schon darauf geantwortet und hat gesagt, ja, jetzt verstehe ich. Die tiefsten Gedanken unseres Herzens, sie sind bei Gott wie so ein offenes Buch. Er kann sie lesen. Er gibt sogar darauf Antwort. Die tiefsten Gedanken, die wir haben, die sind für Gott völlig offen. Gott sieht alles. Wir sind so nah bei ihm. Das sollten wir als Privileg schätzen. Weil wir von unserem Vater nur gute Dinge erwarten dürfen. Weil er uns nur Gutes geben will. Und er hat durch seinen Geist in uns Wohnung gemacht. Und es gibt in unseren Herzen, es gibt keine enge Verbindung mehr. Du kannst keine engere Verbindung zwischen zwei Wesen eigentlich machen, als das, was Gott mit uns gemacht hat. Er hat seinen Geist in uns gegeben. Es gibt keine engere Verbindung mehr. Wir können Menschen begleiten, wir können um sie sein, wir können mit ihnen gehen. Aber das wird niemals das annähernd sein, was Gott mit dir und mit mir, mit seinen Kindern macht. Er hat seinen Geist in uns gegeben. Damit er uns alle Zeit zur Seite stehen kann, damit er uns alle Zeit helfen kann, damit wir ihn alle Zeit ansprechen können, damit wir ihn immer zu ihm rufen können. Und wenn es nur unser Herz ist, und wenn unser Herz ruft, er hört das genauso, als wenn unsere laute Stimme ruft, auch da hört er uns. Und dann kommt diese für mich erstaunliche Aussage. Und wenn wir ganz am Anfang gelesen haben, wenn wir aufmerksam gelesen haben, dann haben wir gehört, er hat beiden Söhnen alles gegeben. Ja? Es war nicht nur der Jüngere, der das Erbteil bekommen hat. Auch der Ältere. Und ich finde es schon erstaunlich und ich denke, wir erfassen diese Tragweite überhaupt nicht, noch nicht einmal ansatzweise. Was es das bedeutet, alles was mein ist, das ist dein. Gut, wenn das jetzt mein Vater gesagt hätte, dann habe ich mal ungefähr ausrechnen können, was mir jetzt dann gehört. War auch was, aber war doch begrenzt. Hätte mehr sein können. Ja, kann man ja so sagen. Aber wenn jetzt derjenige, der dieses sagt, Gott ist, unser Vater im Himmel ist, dann frage ich euch, wo sind dann überhaupt noch Grenzen? Wo ist dann überhaupt noch etwas, was das einschränkt? Die komplette Fülle Gottes, hat er gesagt, ich habe sie euch ja gegeben. Ihr seid meine Erstgeborenen. Ihr seid die, denen ich alles übertragen habe. Und das Da steht auch in Römer 8, Vers 17, sind wir aber Kinder, so sind wir Erben, nämlich Gottes Erben. Also hier steht es wortwörtlich. Es ist nicht meine Erfindung. Nicht meine Erfindung. Sind wir aber Kinder, so sind wir Erben, sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben. Wir erben das, was Gott hat. Erben wir. Und Miterben Christi. Also alles das, was Christus eigentlich ja vom Vater bekommen hat. Er war ja der eigentlich Erstgeborene. Aber alles, was er geerbt hat, hat er gesagt, ich brauch's gar nicht, ich bin Gott. Dann könnt ihr haben. Ist das nicht schön? Gott möge uns ein klein bisschen mehr unseren Sinn öffnen, was das bedeutet. Wenigstens ein bisschen mehr. Wenigstens ein klein bisschen mehr. Wir haben alles. Und darum, ich sage euch eines. Treue lohnt sich. Treue lohnt sich. Es lohnt sich, beim Vaterhaus zu bleiben. Es lohnt sich nicht, in diese Welt zu gehen und das zu tun, was diese Welt tut. Es lohnt sich, beim Vater zu bleiben. Und das wollte ich euch als Wort des Herrn mitgeben. Bleibt treu. Bleibt beim Herrn. Und es ist klar, auch im Vaterhaus, solange dieses Vaterhaus ja und teilweise noch hier auf dieser Erde ist und solange wir auf dieser Erde sind, wird es auch Schwierigkeiten geben. Wird es auch Probleme geben. Wird es Auseinandersetzungen geben. Im Haus des Vaters, solange das teilweise noch auf dieser Erde ist, gibt's Kämpfe. Tut mir leid, es ist so. Es ist einfach so ein Erfahrungsbericht. Aber es ist noch immer tausendmal besser als das, was der Teufel euch anzubieten hat. Und auch wenn es am Anfang süß scheint, so wie es bei ihm ist, bei dem jüngeren Sohn ist, es schmeckt ihm ja am Anfang. Das muss man ja ganz klar sagen. Der ist am Anfang nicht deprimiert, dass er jetzt vom Vaterhaus weg ist. Der ist happy. Aber das bleibt nicht. Aber was wir im Vaterhaus haben, das wird bleiben in Ewigkeit. Und das wird sich noch verwandeln, weil das, was ich jetzt Anfechtung und Not nannte, wird auf einmal verschwunden sein. Das wird der Vater wegnehmen. Ein neuer Himmel und eine neue Erde wird sein, wo nur noch die Liebe und der Frieden Gottes regieren wird. Und das ist unsere Aussicht. Ja, der Vater sagt, eines Tages wird dir, mein Sohn, er sagt es nicht, so, das wollte ich noch sagen. Was mir aufgefallen, der Vater sagt eben nicht, eines Tages wird dir alles gehören, was mir ist. Eines Tages. Nein, er sagt, alles, was meines, ist dein. Reich Gottes beginnt hier, heute. Reich Gottes beginnt da, wo wir Christus in unserem Herzen aufgenommen haben. Da beginnt Reich Gottes. Und da beginnen auch schon all diese Verheißungen Gottes. Noch auf dieser Erde, noch sehr eingeschränkt, noch in einer gewissen Weise Stückwerk. Aber es beginnt. Die Herrlichkeit Gottes beginnt. Und je mehr wir uns unserem Vater nähern, je mehr wir uns dem Geist Gottes öffnen, umso mehr wird das alles, was meines ist, dein, auch sichtbar werden. Das erste Problem des älteren Sohnes, das ist ganz offensichtlich, das sagt der Vater auch, er freut sich nicht über die Rückkehr seines jüngeren Bruders. Da sagt der Vater, so geht's auch nicht. Und wir sollten uns übrigens auch freuen, wenn Menschen zurückkommen. Wenn Menschen wieder den Weg zu Jesus zurückfinden, wir sollten uns darüber freuen. Also das war ein Problem und da korrigiert Gott auch den älteren Sohn. Aber das zweite Problem, das steckt irgendwie zwischen den Zeilen. Also er hat ja seine Stellung als Erstgeborener im Haus und er hat sie nicht wirklich angenommen, diese Stellung. Er hat sie nicht gelebt. Er hat von früh bis abend am Feld gedient, wie ein Knecht. Er hat wie ein Knecht gedient. Und er hat sich auch so gefühlt, ich diene dir. Er war nicht Kind, nicht Erbe, sondern er hat immer noch in seinem Kopf, war er Knecht. Das ist, glaube ich, auch etwas, was uns klar sein muss. Wir sind Erben, wir sind Kinder. Das ist eine andere Stellung. Wir sind nicht nur Gottes Diener. Natürlich dienen wir Gott auch. Aber als Kinder, nicht als Knechte. Nicht als die, die etwas tun müssen, sondern als Söhne und Töchter, die ihr eigenes Erbe verwalten. Auf einmal ist das ja auch der Wille Gottes, das ist nicht mehr, wir reden hier nicht mehr fern vom Willen Gottes, das ist mein Wille. Versteht ihr? Das muss auf einmal mein Wille geworden sein. Das ist das, was ich möchte. Nicht mehr nur, was der Vater will, sondern dieser Wille, sein Wille geschehe, ist auch mein Wille. Ich hab das aufgesogen, was der Vater will als Kind. Ich rede da nicht mehr von irgendjemand anders, sondern es ist auf einmal mein Erbe geworden, was der Vater hatte. Und so hat er den Menschen grundsätzlich ja deswegen auch geschaffen, zum Herrschen. Aber unter Christus, unter Gott. Und der Mensch wollte das genau das Gleiche ohne Gott. Das ist der große Unterschied. Und in Ewigkeit, ja, wir werden herrschen, aber unter Gott. Unter seiner Leitung, unter seiner Führung, unter seiner Hand. Und ich möchte wirklich, dass wir auch unser Erbe, das, was für diese Zeit ist, das göttliche Erbe für diese Zeit, dass Gott uns das offenbart, auch als Gemeinde, was unser Erbe hier ist, und dass wir das Erbe ergreifen und dass wir in diesem Erbe leben. Und wir können schon einiges sehen. Einiges hat uns unser lieber Bruder Paulus zurückgelassen in seinen Briefen, was das Erbe Gottes für uns ist. Und da steht schon einiges drin. Lest mal die Paulusbriefe, auch Petrus natürlich, aber lest sie mal, was Gott uns jetzt schon hier auf dieser Erde verheißen hat. Ist schon gewaltig. Und wir wissen, dass wir da noch einiges auch einzunehmen haben. Okay, nochmal so ein kleines Resümee. Was können wir aus diesem Gleichnis jetzt also lernen? Das, was ich wirklich euch heute sagen möchte: Als Kinder Gottes sollten wir im Hause unseres Vaters bleiben. Und gerade dann, wenn es einem nicht so passt. Und es kommen immer Zeiten, wo es einem gut geht und wo man denkt, wow, das ist echt stark, hier kann man bleiben. Aber es gibt auch Zeiten, wo man sagt, okay, wäre es woanders nicht besser. Und von uns ist das gefordert, was Gott möchte, und das ist erstmal Treue. Und Lukas 16 sagt Jesus selbst: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Geringsten untreu ist, der ist auch im Großen untreu. Und willst du viel haben, dann musst du treu sein. In dem, was du gerade hast. Treu sein. Denn Treue ist ein Teil, der sehr, sehr reich beschenkt wird. Und in dieser Treue, da verbirgt sich, möchte ich sogar sagen, unser ganzes Erbe. Das verbirgt sich in der Treue. In dem dran zu bleiben, was Gott einem gegeben hat, in dem treu zu bleiben. Und wenn es scheinbar noch so wenig ist. Ich sage euch eins, ich bin auch völlig davon überzeugt, dass wir viele Dinge falsch einschätzen. Auch bei uns, in unserem eigenen Leben. Seid treu. Auch wenn es eben diese ganzen Probleme, Anfechtungen gibt, aber im Haus des Vaters ist eben die Gegenwart des Vaters. Das ist der große Unterschied. Er ist da und er ist mit seinem Geist da. Und ich meine, als Menschen, wir können uns zurückziehen. Man kann hier drin sitzen und man kann völlig zurückgezogen sein vom Geist Gottes. Das ist jetzt nicht, ob du hier bist, aber ob du im Herzen hier bist, ja. Ob du im Herzen beim Herrn bist. Darauf kommt es an und dann bist du im Haus des Vaters. Und im Hause des Vaters, und das ist es eben, da wenn auch mal Not ist, da ist aber Brot. Das steht hier ganz wörtlich, da ist Brot. Er wusste, es ist Hungersnot, aber im Hause meines Vaters, die haben alle Brot genug. Das wusste der junge Bruder. Die haben alle Brot genug. Im Hause des Vaters ist das, ja, das Brot der Kinder. Das Jesus auch mal einmal sagt, als er eine Heidin eben wollte, auch das Wunder wollte, dann sagt er, es ist nicht gut, dass wir das Brot der Kinder vor die Hunde werfen. Und da war es Befreiung, das Brot der Kinder. Da ist es Heilung. Das ist halt da, wo du beim Herrn bist. Da kannst du auch dafür beten. Da weißt du, da hört dich jemand. Ich will wirklich Werbung machen für den Glauben. Für den Glauben an Gott, für den Glauben an Jesus. Dass es, auch wenn es unten durchgeht, und das wird es, immer jemand da ist. Immer jemand da ist, der dich hört. Immer jemand da ist, der dir helfen wird und immer jemand da ist, der dir zur Seite steht. Beim jüngeren Sohn, da können wir das Herz des Vaters erkennen, das voller Barmherzigkeit und Vergebung ist. Ich sage euch eins, Gott hat ihm nicht nur vergeben, er hat sofort die Beziehung wiederhergestellt. Und das muss ich jetzt sagen, im Laufe der Jahrzehnte, die auch so ein bisschen hinter mir liegen. Wir Christen, wir wissen ja, wir müssen vergeben. Vergib mir, wie du mir vergeben hast, so vergebe auch ich, ja, meinen Schuldigern und so weiter. Also wir wissen ja, also als Christen müssen wir vergeben. Und dann kommen auch meine lieben Geschwister auch dann oft und ich höre das dann auch oft, dass ich habe dir vergeben. Und jetzt möchte ich eigentlich nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist irgendwie der Satz, der Nachsatz, den man dann oft nicht gesagt hat, aber oft handelt danach. Und das macht Gott nicht. Er sagt, er vergibt und ich stelle diese Beziehung, die zerbrochen war, wieder her. Und ich wünsche mir das auch unter uns Christen. Also ich meine jetzt nicht nur unsere Gläubigen, unsere Gemeinde hier, sondern alle Gläubigen. Das wünsche ich mir eigentlich auch, dass Beziehung, wenn sie zerbrochen ist, dass Vergebung hineinkommt. Ja, das ist schon richtig. Und das müssen wir auch aussprechen, auch wenn das Herz mal noch nicht ganz dabei ist, aber dass auch Beziehung wiederhergestellt wird. Und das zeigt uns hier der Vater. Null nachtragend. Beziehung wiederherstellend. Das ist unser Vater im Himmel und ja, wir haben einen guten Vater. Wir haben einen so liebevollen Vater. Wir haben ihn nicht verdient. Aber er ist es geworden. Und er hat uns als Kinder angenommen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir wollen ihm alle Ehre danken. Und wir wollen, das wollen wir ihm auch im Herzen sagen, Gott, ich will dir treu sein. Egal, wohin du mich führst, auch in meinem Leben. Gott segne euch. Amen.